Schule ist die schön, dachte ich mir dabei. Autofahren ist viel besser. Die Fahrer sind so frei wie ein Vogel so frei. Und ich nannte sie Kilometerfresser.
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 Einen wunderschönen guten Abend oder guten Tag oder guten Morgen, wann immer ihr auch unseren Podcast hört.
Willkommen zur 44. Folge Die Kilometerfresser, ich habe mitgezählt und willkommen vielen spannenden Themen, die wir heute mal wieder aus der Ferne besprechen. Tarek, du im Auto, ich bei mir im Studio.
Genau, ich sitze im Audi A6 in Frankreich, in den französischen Alpen und wir reden auch unter anderem über Audi, natürlich
Q6. Nicht nur über den A6, sondern auch über den Q6 und weil es so schön ist, auch noch über den A5.
Ja, aber warum A5? A5 allgemein, E-Hybrid oder beziehungsweise Hybrid und wir reden auch allgemein über Thema Hybride und E-Auto-YouTuber. Ey, was soll das denn eigentlich?
Ne? Mal wieder, so die Folge 25 davon. Außerdem hast du dich ein bisschen ausgelassen über die Ladepreise. Da haben wir kurz jeder so ein bisschen seinen Monolog von der Stange gelassen.
Genau, und Betrügereien auf TikTok, Leute, da müsst ihr aufpassen. Da habe ich so einen Schuft erwischt, der komplett meine Videos nutzt.
Außerdem gibt es neue Förderungspläne von der Bundesregierung für Elektroautos.
Ja, und ich glaube, ein Thema haben wir noch. Wir reden kurz, beziehungsweise der Jonas erklärt uns kurz, wie das neue Apple CarPlay-System funktionieren soll. Oder wie heißt
ich,
das nochmal?
CarPlay Ultra, weil es ist ja ultra cool wahrscheinlich. Aber ich hatte einfach das letzte Mal einen kleinen Fehler drin und jetzt gibt es neue Infos und da liefern wir natürlich nach.
Ja, dann wünschen wir euch mal viel Spaß beim Zuhören. Lass loslegen.
Los geht's.
Jonas, mein Lieber, ich grüße dich aus Le Closas oder so, wie das hier heißt.
ich hab noch im Kopf in der Nähe vom Genfer See irgendwo.
Ja, nee, wir sind jetzt mittlerweile noch südlicher. In Le Closas, das ist in den französischen Alpen, in der Nähe ungefähr von Annecy. Mhm. Lake Annecy, das ist ein See, da waren wir auch heute wunderschön. Aber ganz am Anfang nochmal für alle Zuhörer und Zuhörerinnen, entschuldigt bitte meinen Ton, falls es irgendwie nicht ganz perfekt rüberkommen sollte, so wie es sonst auch immer ist. Da ich in Frankreich bin und der Jonas zu tun hat und gesundheitlich auch keine Zeit haben wird, vielleicht kann er was dazu erzählen, haben wir unseren Podcast, unsere Aufnahme spontan auf heute Abend verschoben. Und zwar, Jonas, wir können ja sagen, wir haben jetzt 22 Uhr, Montag, den 9. Juni. Ja,
du hast nicht nochmal hier vertröstet, ne? Ich sitze schon seit einer halben Stunde im Büro und warte auf den Tag.
Ich hatte Stress. Stress im Urlaub, Bruder.
Tarek hat mir noch unter Tag und heute geschrieben, er hat 22 Uhr geht, dann schreibt er mir vorhin so, wir können auch 21:30 machen. Ich so, alles klar, wimmel meine Eltern noch am Telefon ab. Ich so, ja, ich muss jetzt zum Podcast. Und dann schreibt er mir so auf dem Weg hier rüber, er wird doch 22 Uhr. Dachte ich, okay, ich arbeite noch ein bisschen was.
Aber apropos Ton, ich habe meinen Laptop nicht dabei, ich habe mein Spezialmikro nicht dabei. Ich habe jetzt mir das Handy von Nas geschnappt, spreche auf ihrem Handy auf das Diktiergerät-App, beziehungsweise auf die App, was Diktiergerät heißt, und werde dann die Aufnahme von mir, Jonas, weiterleiten. Und mein Bruder, der macht das schon.
Das wird super. Wir geloben Besserung, aber nachdem wir letzte Woche noch zusammensaßen, ist es ja für diese Woche auf jeden Fall, denke ich mal, verziehen, dass wir hier aus der Ferne mit den Tonqualitäten arbeiten. Du guckst so erschrocken ins Handy, nimmt's noch auf, Tarek?
Nur als Beweis, ja, damit du das selber siehst, es nimmt auf.
Sehr gut.
Es läuft. Ja, hör mal, nachdem dir dieses Fauxpas passiert ist, vor ein paar Wochen.
Da darf dir das natürlich auf gar keinen Fall passieren, dass ich mir das für immer anhören muss.
Du mit deinen Kraftausdrücken an dem Abend, ey. Nein! Mann. Okay, also nochmal zurück nach Le Closas. Wir sind im Urlaub, beziehungsweise mit Freunden, unsere Land Rover Family, für die Community, die bestimmt kennen. Mit denen waren wir auch letzten Monat in Südfrankreich mit dem ID. Buzz und so weiter und dem Ford Explorer. Viele haben das Video vielleicht gesehen. Und dann haben wir gedacht, wisst ihr was, über Pfingsten, lasst uns doch mal irgendwie irgendwo hinfahren, wo es nicht ganz so weit ist, wo wir noch nie waren und so weiter. In Annecy waren wir schon mit NAS, aber diesmal haben wir gedacht, wir können hier noch Ivoire besuchen und dann können wir Genf noch besuchen, den Genfer See. Und wir können das noch mit einer Fahrveranstaltung verbinden, wo wir morgen eingeladen sind, in der Nähe von Genf, nämlich für die DS Nummer 8. Mhm. Die dürfen wir morgen fahren. Mhm. Und da freue ich mich auch ganz besonders. Und ja, also du siehst, du weißt das ja selber, Jonas, ne? Dir brauchst du das ja nicht zu erklären. Man kann ja Urlaub und Arbeit schön verbinden. Ja, und wir haben den Audi A6 e-tron Performance Avant dabei.
Es ist ja immer eine schöne oder eine gute Möglichkeit in unserer Situation und Position vor allem, dass man das so kombinieren kann. Ich glaube, jedes Mal, wenn man unterwegs ist und wenn man da wieder überlegt, dann ist man wieder echt happy, wie man das so machen kann. Wir planen gerade auch wieder, ob man vielleicht nochmal den ein oder anderen Langstreckentest neben der Fahrt nach Köln natürlich, die hier irgendwann mal, jetzt ist Tarek im Dunkeln, die hier irgendwann mal angeplant sein sollte, machen, wo man natürlich sagt, hier manche Autos, die machen halt auch Sinn und dann ist es cool. Und gerade mit so einem A6, wir hatten es jetzt auch in Kroatien, da macht es halt Sinn, längere Strecken zu fahren und es ist halt echt nichts schlimmer, als irgendwie 1000 Kilometer an einem Tag zurückzulegen und dann wieder heimzufahren, statt einfach nur da noch ein paar Nächte ranzuhängen. Also ihr kombiniert es ja immer noch mit Reisevideos, das macht ja absolut Sinn.
Genau. Aber Jonas, ganz kurz zum A6. Ey, heute noch in der Tiefgarage. Weißt du, wie die Leute gucken? Ah, mhm. Oh, pure Elektrik. Ah, oh, magnifique. Und dann hier so auf Englisch, beautiful car. Oder hier so, nice color. Und so, weißt du, ey, die Leute fahren so, ey, das Auto fällt so auf in der Farbe.
Das ist verrückt.
Und der sieht ja auch so verdammt geil aus. Der sieht so verdammt geil aus.
Wir haben ja heute beide unsere Videos veröffentlicht zum Audi Q6. Einer hat mir noch geschrieben, könnt ihr euch nicht besser abstimmen. Der Bayer hat heute auch veröffentlicht. Ich so, ja, wir haben uns abgestimmt, wir mussten heute beide. Das Embargo ist gefallen und dann haben wir die Videos zu den Q6 Sportback rausgehauen. Können danach auch noch kurz drüber quatschen. Aber da war ein Kommentar, der mir aufgefallen ist, wo auch einer gesagt hat, wieso sieht der Q6 so aus, während der A6 so gut aussieht? Und ich verstehe es nicht ganz, weil die sind optisch ja sehr nah beieinander. Die Fronten sind sehr, sehr ähnlich. Der Q6 hat nur einen Ticken höher. Aber mittlerweile, und ich habe mich am Anfang sehr schwer getan mit dem Design vom A6, ich finde mittlerweile den A6 richtig gelungen. Und ich finde, dass der extrem auffällt. Und ich kann immer noch nicht ganz ausmachen, woran es liegt. Ich denke, es ist, weil diese schwarze Front vorn kleiner ist als im Q6 und dadurch das Auto an sich mehr Wagenfarbe hat. Das ist so mein Indiz. Und das fällt halt brutal auf. Habt ihr die digitalen Spiegel oder nicht?
Leider habe ich die ja.
Okay, ich bin ja großer Fan davon und ich finde, dass das dadurch noch mal mehr auffällt, weil das noch futuristischer wirkt, noch mehr Leute gucken.
Ja.
Und dann natürlich, du hast jetzt dieses Blau, ne, hatten wir letzte Woche gequatscht. Und
Malpelo Blau Metallic.
Genau, und ich hatte dieses Sanddüne irgendwas und das sind natürlich auch Farben, die auffallen. Das ist jetzt nicht irgendein Grau, wo alles untergeht. Das macht natürlich viel.
Aber ganz ehrlich, Jonas, ich war mein Leben lang nie ein Fan von Kombis. Mir hat noch nie ein Kombi gefallen. Ich fand die immer so langweilig. Das ist einer der ganz, ganz seltenen wenigen Kombis, die so verdammt scharf aussehen. Natürlich aber in Verbindung mit den 21 Zoll Audi Sportfelgen mit roten Bremssättel, 275er Schlappen. Da musst du einige Kreuzchen machen bei Audi, ne? Damit die Kiste so aussieht.
Boah.
Aber es lohnt sich.
Hast du mal durch Zufall in den Konfigurator?
Entschuldigung, ich habe keine Antwort.
Abbrechen.
Ich dachte gerade, hey, wo kommt die Stimme her? Ich habe erst gedacht, Mist, nicht, dass wir uns jetzt hier doppelt hören. Audi will
ja, weil ich ihren Namen genannt habe, genau.
Was mir immer mehr auffällt, ist, andersrum. Im Video zum Q6 ist mir aufgefallen, wenn du die Basis vom Q6 nimmst, hast du das mal gesehen im Konfigurator? Der hat diese Zweiteilung der Lampen nicht. Da ist im unteren Lampensegment eine Blende und der Hauptscheinwerfer ist komplett oben. Das heißt, du hast einen Leuchtbalken und daneben eine Linse und das war's. Und unten ist dann einfach nur eine Blende.
Bist du sicher? Bist du sicher?
200%. Ich habe extra noch ein Bild rausgezogen und habe das für mein Video genommen.
Interessant. Aber das heißt, der hat auch kein Matrix dann mit Sicherheit.
Nee, der hat ist nur ein LED-Scheinwerfer. Das war schon klar, das wusste ich schon. Aber dieses mit dieser Linse war mir halt überhaupt nicht klar.
Interessant.
Warte, ich drehe dich hier einfach mal. Wirklich, ist nicht interaktiv?
Ja, zeig mal. Ich würde es gerne mal sehen.
Schau mal. Also zeigt Tarek gerade ein Bild aus dem Konfigurator, weil ich habe es bei mir im Video eingeblendet. Bin zwar nicht drauf eingegangen, aber habe ein Standardbild gebraucht für die Basisversion.
Ja.
Und das ist schon verrückend. Hier unten ist einfach, also der untere Bereich ist eine Blende und oben hast du einfach so einen Doppel-LED-Strich und daneben dann den Hauptscheinwerfer. Und das ist schon krass. Wollte ich dir einfach nur sagen, kam mir gerade in den Kopf, ehe ich es dann später vergesse.
Ja, cool.
Aber krass, Thema krass. Kombi, weil du gerade gesagt hast, dass dir die Formen nie gefallen haben. Das liegt ja ein Stück weit auch daran, dass über die Zeit hinweg ein Kombi immer weniger ein Kombi wurde und deswegen ja auch so viele Leute auf SUVs gehen, weil die halt noch ansatzweise, wenn du nicht ein Coupé nimmst, eine boxige Form haben, während du bei Kombis immer mehr so eine Mischung aus Coupé, Kombi Limousine. Und Limousine hast, der teilweise ja kaum mehr Kofferraumvolumen bietet, außer dass die Dachkante länger läuft.
Ja, ja, aber der sieht, aber nein, ehrlich, der sieht echt geil aus. Ich liebe den. Ich liebe ihn. Aber jetzt zurück zum Q6 Sportback, den wir neu vorstellen durften und fahren durften. Ich meine, Software, innen, Cockpit ist ja alles gleich, fast identisch zu 99% kann man schon sagen. Der Unterschied ist, beim Q6, du bekommst ja keine digitalen Außenspiegel, habe ich später erfahren. Du bekommst dieses Dach nicht mit, was automatisch auf Milchglas umstellt und dann wieder teilweise transparent wird und so weiter. Das hat Audi sich halt für den A6. Und ich weiß nicht, ob du in Ingolstadt das auch klären konntest. Ich habe explizit nochmal nachgefragt. Ich habe eine Glaskugel wieder gestreichelt und da hat mir die Glaskugel gesagt in Ingolstadt, dass das Klavierlack auf der Mittelkonsole ganz, ganz groß angekommen ist in der Chefetage und die haben es eingesehen und die werden das verbessern. Also Klavierlack adieu.
Ist halt die Frage, wann, ne? Also das wird halt sehr, sehr spannend, weil...
Mit der nächsten Modellpflege höchstwahrscheinlich, genau.
Aber sag aber nicht Facelift. Zu viel, weil ich bin mir nicht sicher, ob die das so schnell eingepflegt bekommen, weil in der Zeit, wo wir jetzt an den Autos sitzen, sind ja meistens die neuen schon fast... Also eine Modellpflege für das Modell, was wir jetzt kennen, ist ja schon relativ weit in der Mache. Das heißt... Es ist sehr unwahrscheinlich, dass die jetzt nochmal Materialien angepasst werden und das nicht erst dann später mit dem Update kommt.
Ja. Ja, kann sein. Kann sein, dass sie auch zwischendurch einfach ohne eine Modellpflege das einfach platsch ändern und Ende aus. Mal gucken.
Ja, es ist spannend.
Aber ich liebe es, wie er fährt. Die Assistenzsysteme sind so gut. Das Fahrwerk, das Luftfahrwerk ist so gut. Jetzt fange ich wieder an zu schwärmen.
aber
ist egal. Der
Q6 Sportback. Da nochmal ganz kurz drauf zu gehen, weil wir letzte Woche ja nicht viel drüber sprechen durften. Ich hatte heute wieder einen Kommentar, wo einer geschrieben hat, der sieht von hinten aus wie ein Q4 und ich kann es so sehr nachvollziehen, dass der Sportback, der sieht von hinten so klein aus. Ich bin ein großer Fan vom normalen SUV und ich würde wahrscheinlich, so wie ich den jetzt letzte Woche da in Ingolstadt fahren konnte, würde ich fast keinen Grund sehen, zum SUV-Coupé zu greifen. Nicht nur, weil er deutlich unpraktikabler ist, weil du viel weniger Platz in der zweiten Sitzreihe hast im Kopfbereich und weil du halt auch im Kofferraum nach oben nicht so viel einladen kannst. Ich finde aber auch, dass der vom Auftritt als SUV deutlich mehr hermacht als Coupé. Jetzt du.
Bei mir genau das Gegenteil. Genau das Gegenteil.
Nein!
Weil seit der ersten Vorstellung hat mir das SUV-Modell nicht so gefallen. Da finde ich den Q8, beziehungsweise doch den Q8, ne, viel hübscher als SUV. Und als Sportback fand ich den Q8 auch hübscher. Und der Q6 sieht als Sport... Aber das hängt damit zusammen, Jonas, weil ich schon immer Coupé-Formen geliebt habe.
Beim normalen, ne? Deswegen. Beim normalen oder beim Q8 zum Beispiel gefällt mir auch das Coupé nochmal mehr. Ich finde aber, dass es beim Q6 rundlicher wirkt. Der Q8 war irgendwie kantiger von den Designlinien am Heck und der Q6 hat jetzt ein deutlich runderes Heck und nur weil die Heckscheibe geradlinig läuft, ist es ansatzweise größer. Der wirkt aber extrem schmal und klein und je nachdem, wie du drauf schaust, denkst du manchmal wirklich nicht, dass du im oberen Segment bist, sondern dass du eher im Q4-Bereich dich ansiedelst. Das ist ja gar nicht schlimm, ist halt einfach nur auffallend.
Ja. Aber ich denke sowieso, dass der Sportback sich weniger verkaufen lassen wird als das SUV-Modell.
Ja, die haben ja in der
ich persönlich Pressekonferenz und NAS auch, erzählt, wir würden das Sportback nehmen.
Die haben in der Pressekonferenz erzählt, dass in Deutschland nur 15% den Sportback kaufen. Also von dem her ist das ja eh vernichtend. Mhm. Also Gesamtvolumen anscheinend 30%, aber für Deutschland dann nur 15% und das ist ja kaum was. Aber klar, das ist halt
dieses Wagensegment,
ne? Da geht keiner auf 2.500 Euro.
Wir hatten
mehr
das Performance-Modell und Stadtverbrauch lag bei 16 Kilowattstunden und Autobahn habe ich jetzt ganz ehrlich vergessen, aber war jetzt auch nicht so viel. Und das Auto war echt überraschend gut und überraschend hübsch für mich und ich bin froh, dass es da zumindest keine digitalen Außenspiegel gibt und innen ist halt, ich mag das neue Cockpit, ich habe mich damit schnell angefreundet, ich habe mich jetzt im A6 damit super angefreundet und ja, einfach top. Einfach
ja,
top.
Es ist ja, okay. Ist ja nicht nur du anscheinend, dem das gefällt, weil es gibt ja auch genügend andere Leute, die gesagt haben, dass sie das Auto mögen, weil die Zulassungszahlen aus dem Mai sind draußen. Und da haben wir ja gesagt, genau. Da reden wir kurz drüber. Und zwar ist Audi dort auf Platz 6 und 7. Auf Platz 6 mit dem A6 mit 1600 Neuzulassungen und auf Platz 7 mit dem Q6 mit 1500 Neuzulassungen.
Sehr gut.
Nur als Referenz, der ID7 führt aktuell weiter in die Tabelle mit 3100 Neuzulassungen, also doppelt so viel als der Q6 oder halt A6 und Q6 gemeinsam quasi. Das ist schon echt beachtlich, aber ich finde es auch krass, dass die beiden jetzt da in die Neuzulassungen so weit oben sind, weil zum Beispiel von BMW siehst du aktuell nur den iX1 und der ist bei 1200 und da geben die sich so ein bisschen hin und her. Also es ist echt spannend und dadurch bist du aktuell bis auf den Insta und den BMW iX1, die beide auf Platz 9 und 10 sind, sind nur Volkswagen-Modelle, also nur Volkswagen-Konzern, das ist richtig krass.
Ja, das ist aber auch für die, zumindest, ich weiß nicht, so für das Gefühl ist es gut. Es ist gut fürs Gefühl, innerlich, für Deutschland, für uns, für unser Autoland sozusagen. Es freut mich und das wünsche ich BMW und Mercedes und Audi auch vom ganzen Herzen weiterhin, dass die Deutschen nicht ganz absacken bei den Verkaufszahlen, dass die gegen die, gegen die Chinesen, die Asiaten, Koreaner und so weiter oder keine Ahnung, was da alles noch kommt, weiter mithalten können. Genau, was man mithalten, halt, bestehen, trotz der hohen Preise und so weiter.
Was man da halt immer bedenken muss, das sind natürlich Momentaufnahmen, ne? Wenn der Monat davor irgendein anderer Hersteller das Dreifache rausgehauen hat, das muss man immer am Jahresende sehen, aber man sieht gerade schon, zumindest in den ersten Monaten und auch erstes Quartal und jetzt wahrscheinlich auch das zweite, was jetzt bald rum ist, siehst du schon eine klare Tendenz, welche Autos in diesem Jahr gut zugelassen sind. Das sind zum einen deutlich mehr wieder Flottenautos, was ich cool finde, weil es zeigt, dass in den Firmen das angekommen ist, weil es zeigt, dass sowohl vielleicht Fuhrparkmanager das Einsehen, dass man in Elektromobilität geht, dass es aber auch dieses Commitment von Firmen gibt, elektrisch zu fahren und das ist eben nicht dieses, das sind dann die 5 Privathaushalte, die fahren, wenn jetzt einer Dienstwagen fährt, hat er keinen Bock, das macht schon einiges aus.
Und das ist echt eine gute Überleitung zum nächsten Thema, Firmenfahrzeuge, denn die neue Regierung hat jetzt irgend doch fast was beschlossen. Und du kennst dich da besser aus, weil du hast dich da durchgelesen heute,
also
sag mal.
Zumindest haben sie sich mal nämlich, Gedanken gemacht, ne? Also das ist, man hatte ja so das Gefühl, seit während der Wahl hat es ja gar keinen interessiert mit E-Mobilität. Und jetzt auch danach gab es mal Gerüchte, aber jetzt ist anscheinend zumindest die Bestrebung da. Es ist noch nichts final durch. Jetzt heute Abend, also Montagabend, wo wir das hier aufnehmen. Es geht um das Thema Dienstwagenversteuerung. Und da soll es 2 neue Themen geben. Zum einen soll die Grenze für die 0,25-Versteuerung auf 100.000 Euro angehoben werden. Das war bislang bei 70.000. Das bedeutet, egal welches Elektroauto du fährst, wenn du bis zu einem Bruttolistenpreis und ohne Rabatte, sondern wirklich der Listenpreis inklusive aller Ausstattungen bei unter 100.000 Euro bleibst, dann kannst du monatlich das Fahrzeug mit 0,25% als Geldwertvorteil versteuern und musst nicht schon 0,5% zahlen. Die Grenze lag bislang bei 70.000 Euro. Nur als praktisches Beispiel, wenn du aktuell ein Auto für 100.000 Euro fährst, dann musstest du bislang monatlich 500 Euro versteuern. Also auf dein Brutto kamen quasi 500 Euro on top, wenn du Dienstwagen berechnet bist oder wie wir als Selbstständige kommt einfach auf dein Gewinn das nochmal on top. Das ist dann dein zu versteuerndes Einkommen und jetzt mit der neuen Regelung sind es dann nur noch 250 Euro. Das macht tatsächlich einen Hebel. Vor allem, wenn man das dann aufs Jahr rechnet. Und die zweite Thematik ist, dass wenn du ein Elektroauto neu anschaffst, also wir haben vorhin ja schon mal diskutiert, ich weiß nicht genau, ob es Neuanschaffung ist oder nicht. Zumindest heißt es bei Elektroautos, heißt es, dass du als Firma 75% von den Anschaffungskosten im ersten Jahr geltend machen kannst. Das ist schon richtig krass. Also wer sonst sich steuerrechtlich auskennt, sonst sind Fahrzeuge meistens auf 5 Jahre abgeschrieben. Das heißt, du rechnest den Fahrzeugwert in jedem, also auf 5 Jahre je Jahr ein Fünftel kannst du abziehen oder kannst es halt geltend machen als Ausgabe, weil
und
du ja ein Auto länger nutzt.
Und hier kannst du 3 Viertel schon direkt.
Das ist, also das ist wirklich krass. Und das macht halt natürlich einiges aus. Vor allem würde ich denken, auch für kleinere Firmen, weil bei großen ist es egal, dadurch, dass sie so viele Autos haben und dass es auf so lange Laufzeiten läuft, macht es keinen Unterschied, ob die jetzt direkt abgeschrieben werden oder nicht. Aber für kleine Firmen ist es interessant.
Und du hast dir direkt gesagt, Tarek, wenn du dir einen gebrauchten e-tron GT kaufen solltest, sagen wir mal für 50.000 Euro, und wenn das neue Gesetz auch für Gebrauchte greifen sollte, dann könnte ich von den 50.000 Euro Kaufpreis 75% im ersten Jahr geltend machen. Das ist doch krass. Aber müssen wir mal abwarten, Tee trinken, ne? Ist das jetzt nur für neue Fahrzeuge oder Jahresfahrzeuge oder Tageszulassungen, oder gilt das auch für dreijährige, vierjährige Gebrauchte? Ne? Das würde dann nochmal wirklich nochmal alles stark ankurbeln.
Das Thema ist halt oft, was da dann auch wahrscheinlich in Kommentaren kommt, nach dem Motto, ja, aber das ist ja jetzt nur bei Dienstwagenleuten und bei Firmenfahrzeugen und das geht dann alles auf Kosten der Steuerzahler. Ich bin da immer so ein bisschen gemischter Gefühle, weil es müssen ja irgendwo Anreize geschaffen werden. Klar, diese 0,25-Versteuerung gegen eine 0,5-Versteuerung ist natürlich, da nimmt man erstmal im ersten Moment weniger Steuern ein. Das ist klar zu sehen. Also du nimmst in dem Moment, hast du einfach nur die Hälfte an Steuer, was das angeht. Im direkten Vergleich, wenn du jetzt 0,25 gegen 0,5 nimmst. Es ist halt ein Anreiz, den du schaffst, ohne dass es den Staat aktiv was kostet. Weil im dümmsten Fall kriegt derjenige halt keinen Firmenwagen, hat gar nichts zu versteuern, oder er nimmt halt irgendein Auto, was dann leicht drunter liegt, und dann nimmst du aber als Staat bei der Umsatzsteuer wieder weniger ein. Also das ist ja immer so ein Hin und Her. Es gibt ja ganz viele, ich hatte das auch, als wir jetzt gesucht hatten nach Autos, dann hast du ganz oft wirklich in der mobile.de-Anzeige schon stehen, unter 70.000 Euro Ausrufezeichen. So, wo die wirklich extra nochmal drauf hinweisen, hey, du bist hier da drunter. Und das kann ja auch nicht unbedingt der Ansatz sein. Und die Abschreibung, dass du die direkt im ersten Jahr machst, das hat natürlich auch kaum eine Auswirkung, weil die Steuern nehmen die ja trotzdem ein. Und ob die jetzt auf 5 Jahre verteilt auf... Also es ist egal, tatsächlich. Und das ist einfach nur ein Anreiz, genau, zu sagen für die Firma, hey, du kannst in dem Jahr, wo du vielleicht viel Gewinn machst oder so, holst du dir noch ein Auto und dann kannst du es halt ein bisschen minimieren, dann zahlst du halt die Steuern in den nächsten Jahren.
Bin gespannt. Lass mal abwarten, und ja, ich hoffe, die beeilen sich jetzt.
Spannend ja auch, weil ja überhaupt nichts im Privatsektor jetzt genannt wurde. Das sind ja wirklich nur Themen, die im gewerblichen Kontext sind, und man hört überhaupt nichts mehr über eine private Förderung, sei es jetzt Leasing-Themen oder französisches Konzept, wie auch immer, gar keine Akzente dazu. Das ist halt interessant, weil da denkt man jetzt wirklich, dass das dann so langsam ausläuft und dass selbst der Gedanke daran verschwindet. Und finde ich auch gut, dass es jetzt nicht wieder irgendwo hochgetragen wurde, ja, und vielleicht machen wir dann noch was für die Privatleute, weil dann schrecken wieder alle zurück. Nee, jetzt echt klare Signale geben, das geht wahrscheinlich nur noch für gewerbliche Nutzung, weil du dort so Stellschrauben hast. Da musst du jetzt keine 6.000 Euro ins Auto legen, dass das Auto jemand kauft, sondern du machst halt 2 Steuerthemen, die jetzt halt nicht direkt was kosten.
Thema Privat, Abschreckung, du weißt das ja selber, Thema Ladetarife, Ladepreise, Ladeabos und so weiter. Ich habe vorgestern ein kleines Video abgedreht.
Ich hab's gesehen,
in Straßburg. Und Alter, aber wirklich, Jonas, das hat mich so aufgeregt. Ich war bei McDonald's, nochmal ganz kurz, vielleicht für all diejenigen, die es nicht mitbekommen haben. Wir waren in Straßburg, haben zwischenübernachtet, und im Hotel in der Tiefgarage gab es 2 Wallboxen, die waren belegt, nicht blockiert, sondern belegt. Wichtig. Habe ich ja keine Probleme damit. Genau, und da habe ich gesagt, ah, weißt du was, während sich Nasa am nächsten Morgen schminkt, guckst du dir mal, wo du den laden kannst, den e-tron. Und da habe ich in der App gesucht, hey, guck mal, da gibt's ja ein Hypercharger, bin ich zum Macis gefahren, das waren 500 Meter vom Hotel. Und dann gucke ich auf einmal ad hoc, 35 Cent ad hoc mit Kreditkarte oder mit deren eigener App oder Happy Hour, 30 Cent Happy Hour, also Öffnungszeit McDonald's bis 11.30 Uhr oder zwischen 15 und 19 Uhr irgendwie sowas für 30 Cent ad hoc mit Kreditkarte oder auch gerne mit deren App oder mit Ladekarte von denen. Das ist von Easyvia oder wie das heißt. Auf jeden Fall habe ich da echt einen zu viel bekommen. Ich habe gedacht, wenn die Franzosen das doch so einfach machen können, warum können wir das nicht flächendeckend in Deutschland auch nicht machen? Und da habe ich halt ein Video gepostet und gleichzeitig auch einen Short hochgeladen, beziehungsweise auf TikTok. Ach so, apropos TikTok, da müssen wir auch noch drüber kommen. Genau. Aber das Thema Privat und Thema in der Bevölkerung E-Mobilität schmackhaft machen, beziehungsweise es den Leuten so einfach und simpel wie möglich machen. Ich kann das mittlerweile so gut verstehen, Jonas. Ich verstehe, ich kann mittlerweile echt gut Empathie machen mit den Leuten, die sagen, Leute, das Fahren ist schön und gut, Drehmoment, leise und keine Ahnung, bla bla bla. Aber wenn das mal mit dem Laden schon anfängt, ne? Und das schreckt die meisten Leute ab. Dich schreckt es nicht ab, mich auch nicht. Ich kann mich in ein Fiat 500 reinsetzen und von mir aus bis nach Andalusien fahren. Es geht, natürlich geht alles, aber wir müssen es der Masse, in der Masse, wir müssen es in die Masse bringen. Wir müssen auch denen Leuten, die in 12-stöckigen Häusern wohnen, da, keine Ahnung, in Zentren, ohne PV-Anlage, ohne Garage, ohne Garten und bla bla bla, einfach so einfach und zugänglich wie möglich machen. Und vor allen Dingen, die dürfen niemals das Gefühl haben, verarscht zu werden an der Säule. Denn ich habe heute, guck mal, ein Beispiel von heute. Wir waren in Annecy. Ich habe das Auto angesteckt für 54 Cent über Electroverse, weil ich nun mal die App habe. Aber über die MBW-App hätte es mich 89 Cent gekostet, die Kilowattstunde. Verstehst du? Das ist nur ein Beispiel.
Ja.
Keine Ahnung, mit einer anderen App hätte ich auch mehr bezahlt. Also du musst immer gucken und suchen. Vielleicht hätte ich mit irgendeiner anderen scheiß fucking App vielleicht für 35 Cent laden können, aber ich weiß es ja nicht. Ja. Verstehst du? Und das ist es nun mal. Und da gebe ich den Leuten vollkommen recht. Und mich regt das auch total auf mittlerweile, nach 5 Jahren E-Mobilität, seitdem wir dabei sind. Und du bist ja noch länger dabei. Und das muss so langsam mal in die Pushing kommen. Ganz egal, der Strom in dem Strommarkt oder in der Strombörse kostet das 6, 7 Cent die Kilowattstunde, kommen die ganzen Kommentare. Und dann kommt dieser Aufschlag, das Aufschlag, hier Steuer. Ich weiß nicht, natürlich leben wir in einer Demokratie, natürlich herrscht freie Marktwirtschaft, natürlich kannst du den Firmen nicht sagen, du darfst nur so und so viel. Ich weiß es nicht, aber irgendwie muss, die Regierung hat nun mal die Verantwortung, deswegen haben wir auch alle gewählt, muss dagegen was tun. Es muss reguliert werden, es muss irgendwo eine Grenze gesetzt werden und es muss einfacher gemacht werden.
Ja, ich fand's zum einen witzig, dass wir in der Podcast-Folge davor noch drüber gesprochen haben, dass du dich freust jetzt auf den Juni, wo weniger Veranstaltungen sind, mal wieder Zeit für spontane Videos. Zack, einen Tag später, so gefühlt 3 Tage genau, später, rennt Tarek los und macht absolut ein Video, wie er sich aufregt. Fand ich sehr, sehr cool, die Dynamik da zu sehen. Es ist einfach ein Chaos bei den Preisen. So, wenn du jetzt überlegst, es hat sich eher verschlechtert seit Tag 1, als wir angefangen haben. Es gibt nichts mehr, wo du sagen kannst, es ist zuverlässig. Zeitgleich hast du teilweise die Infrastruktur, wo Säulen ausfallen, wo du irgendwo rankommst, dann leuchtet die Säule schön pink, du fährst hin, dann steht aber da, ist doch ein Fehler und der wurde aber schon gemeldet. Und es ist wirklich, es sind Themen, wo du manchmal denkst so, ja, ich verstehe, es ist alles komplex und ja, wir sind noch so am Anfang. So mit jedem, wo ich rede, auch letztens wieder irgendwo ein Gespräch gehabt, wo auch einer gesagt hat, bist du dir sicher, dass das so Sinn macht mit E-Mobilität und YouTube und so? Ich so, es haben so wenig Leute aktuell ein E-Auto, das Wachstumspotenzial ist einfach so riesig. Wenn da wirklich jeder mal die Richtung auch nur sich informieren will, haben wir beide auf jeden Fall eine ganz gute Zukunft vor uns. Da halt zu sehen ist einfach dieses, wenn du die Frustration, die wir jetzt haben, jemanden aufmuten möchtest, der eigentlich noch gar nicht unbedingt Bock hat, elektrisch zu fahren. Und wenn das dann noch dazu kommt, dass er nicht seine 1000 Kilometer einfach in Urlaub fahren kann, ohne zu laden und dann noch zusätzlich es ist einfach, es ist schwierig. Und es ist so ermüdend, weil gefühlt reden wir seit der ersten Podcast-Episode darüber und gefühlt tut sich seitdem gar nichts. Und auch wenn du dann siehst, dieses Deutschlandnetz, was da aufgebaut wurde, wo jetzt die ersten Ladeparks ja entstanden sind, wo es hieß, ja, und darüber regulieren wir dann den Preis von staatlicher Seite, weil ja die Bauplätze und auch die entsprechenden Infrastrukturplätze darüber vergeben wurden, überhaupt nichts. Da kostet es teilweise dann auch deutlich über 50 Cent. Da ist dann auch teilweise chaotische Systeme. Da kannst du niemandem erklären, wie du irgendwie lädst. Also es ist einfach, es macht dahingehend wenig Spaß, weil du halt viel wieder zu erklären hast, ohne dass es so einfach ist, wie E-Mobilität einfach sein könnte. So, wenn du den Grundgedanke siehst von, du musst dein Auto nur anstecken, den Rest macht es selbst, du musst nicht irgendwo hinfahren zum Tanken und dieses Ganze drumherum, was es so einfach macht, und das verkomplizieren wir so dermaßen dämlich, nur dadurch, dass wir da denken, wir müssen irgendwie die Preise machen oder dass 3, 4 Anbieter, die halt die Ladeinfrastruktur haben und auch wirklich innehaben, meinen, einen da abziehen zu müssen oder an irgendwelche Abos binden zu müssen. Und das ist einfach blöd. Und ich hatte letztens wieder ein cooles Gespräch an der Ladesäule, das kann man da vielleicht noch mit reinnehmen. Das fand ich ganz cool, weil der hat auch gesagt, ja, ganz ehrlich, früher bin ich auch meistens nur an die Aral gefahren. Und das ist schon ein Punkt, das verstehe ich auch. Irgendwann hast du vielleicht deinen Anbieter, wo du nur hinfährst, aber wir sind halt heute noch nicht an dem Platz oder an dem Punkt, wo ich wie Silvan vom Nordkap bis runter, keine Ahnung, nach Sizilien fahren kann und ich fahre halt nur mit einem Anbieter und ich habe in jedem Land den einen, sondern du musst halt das nehmen, was gerade da ist und du willst ja auch nicht dann also wir hatten sie auch auf Langstreckentest. Ich habe ja keinen Bock, dann nochmal, auch wenn es nur 20 Minuten, eine halbe Stunde ist, nochmal länger zu fahren, nur um zwingend zum nächsten Ladestopp zu kommen. Nein, ich will jetzt rausfahren, weil die Windel voll ist, ich aufs Klo muss oder einfach jemand mal Hunger hat oder ich auch Bock habe, eine Pause zu machen, und dann muss da eine Säule sein und dann will ich da nicht gucken, ist hier gerade der Ladeanbieter, mit dem ich immer zu tun habe, sondern nee, da will ich dann anstecken und fertig. Und das ist ein Monolog, den können wir in jede Folge reinschneiden, weil es wird sich die nächsten wahrscheinlich auch drei Monate, sechs, ne, zwölf
aber
Monate
zu Recht, Jonas. Und wir müssen echt auch mal ein bisschen Empathie haben mit den Leuten, die sich noch nicht bereit fühlen, die immer noch Bedenken haben. Und das ist auch unter anderem zum Beispiel, warum ich, und ich weiß auch du, auch beim Thema Hybride und E-Hybride jetzt auch Videos machen, die Autos gerne vorstellen wollen, weil wir auch die Leute aufklären und abholen wollen, in Richtung E-Mobilität bewegen wollen, zumindest ihnen die Tür öffnen, aber auch beratend, dass sie nicht das falsche Auto kaufen, damit sie wissen wenigstens, hey, du kaufst dir zwar kein vollelektrisches Auto, aber muss es denn ein Vollbenziner sein oder ein Volldiesel? Guck doch mal, hier gibt's ja noch einen Hybriden, der kommt ja am Tag vielleicht bis zu 100 Kilometer rein elektrisch und könnte dein Alltägliches damit abdecken und so weiter und so fort. Das ist ja auch ein Thema und da sollten wir unbedingt auch dranbleiben.
Und was definitiv da natürlich, was da ja auch ein wichtiger Punkt ist, was ich immer als Argument für mich zumindest sehe, ist, bislang wurden Hybride ja nur von überwiegend Benzin- und Dieselheads getestet. Das heißt, die sehen das ja aus dem Gesichtspunkt, ach okay, jetzt ist da ein Elektromotor und fertig. Ja, ich weiß, es gibt auch viele geschätzte Kollegen, die wirklich gute Arbeit machen und die auch entsprechend dann die Autos aus einer neutralen neutralen Gesichtspunkten testen. Aber wenn wir das umgedreht machen, und ich habe es letztens auch im Cupra Leon Video bewusst gesagt, für mich ist Hybridfahren gerade, wie für mich vor 7 Jahren das erste Mal Elektroautofahren war, weil ich mich komplett neu an der Technologie anpassen muss. Und das ist aber gut, weil wir es aus der anderen Sichtweise sehen und wir so vielleicht auch an Dinge anders rangehen. Das kommt jetzt videotechnisch aktuell noch nicht unbedingt so gut an.
Nicht gut an. Ja, ich weiß.
Aber ich denke mir halt auch immer ganz ehrlich, wenn jetzt jemand zum Beispiel das Auto sucht und der stößt dann auf eins von unseren Videos und der hört dann zu dem Auto andere Gesichtspunkte, als es bisher gehört hat. Also blöd gesagt, vielleicht schreckt sie noch ab, den Hybrid zu kaufen. Das kann natürlich auch sein, dann soll er halt direkt zum Elektrischen gehen. Oder von mir aus auch nochmal Diesel fahren, wenn er merkt, hey, das Hybridsystem passt für ihn nicht. Aber zumindest zu zeigen, hey, wenn du dieses Auto vernünftig fahren willst und vor allem so, wie es sich ein Ingenieur mal gedacht hat, als er dieses Konzept mit all der Technik drumherum sich gedacht hatte, dann zeigen wir es halt, wie es ist. Und dann ist es nicht, ach ja, ich lade den Akku jetzt mal und dann fahre ich halt, bis der Tank leer ist und bei 20% war eigentlich schon der Akku leer, sondern dann ist es wirklich von Grund auf das Denken. Und wie viel es dann macht oder nicht, sei mal dahingestellt.
Genau. Ich finde das so schade, wenn ich so ein, zwei blöde Kommentare lese. Ihr kriegt den Hals nicht voll, ihr wollt ja nur mehr Klicks machen, euch reicht wohl. Ey Leute, wir haben genug zu tun mit reinen elektrischen Autos.
Voll.
Ich muss kein Hybrid machen, um mehr Reichweite zu erlangen oder um mehr Arbeit zu haben. Wisst ihr, mir fehlt. Oder Jonas, ich weiß es ja, der Tag hat für uns 20 Stunden zu wenig. Ist so, so viel Arbeit haben wir und so viele Videos hätten wir machen können, noch weiter. Aber der Grund, warum wir das wirklich machen, ist nicht, um mehr Reichweite zu haben, mehr Klicks zu haben. Ganz im Gegenteil, ihr seht das ja selber, die Videos kommen viel schlechter an als wie die anderen, ne? Weil das Interesse in unserer Community nun mal nicht. Aber ich bin vollkommen bei dir. Wir sind auf dem richtigen Weg. Wir müssen gucken, wenn wir die Masse nicht direkt aufs Vollelektrische bewegen können, müssen wir, und ich sehe uns da in der Verantwortung, müssen wir die Leute zumindest in Richtung Hybrid bewegen können. Oder was heißt müssen? Wir müssen als Autotester die beratende Tätigkeit haben und, wie du vollkommen richtig gesagt hast, aus der Perspektive des E-Autofahrers die Autos mal vorstellen mit allen Vor- und Nachteilen wie Rekuperation, wie Verbrauch, Reichweite, Laden, Ladezeit in Verbindung mit dem Verbrenner. Und das ist, ich finde, wir machen das genau richtig und ich finde, dass die Zuschauer am Ende, zumindest diejenigen, die sich für das Auto interessieren, da sehr, sehr, sehr gut bedient sein werden und dass wir langfristig, Jonas, dass du und ich langfristig diesbezüglich gewinnen werden.
Das denke ich auch. Und ein ganz wichtiger Punkt oder zumindest für mich eigentlich der Hauptpunkt des Ganzen ist, das ist wie eine Art Weiterbildung für mich. Ich mache mit jedem eigenen Plug-in-Hybrid mache ich eine andere Videoart, gehe auf andere Themen ein. Wird jetzt nicht immer dem Auto gerecht, aber ich schaue, bei der Autoklasse schaue ich, wie kann ich mir da jetzt ein Szenario bilden und wie kann ich für mich was lernen. Mit dem Cupra, mit dem Born wollte ich schon sagen, mit dem Cupra Leon war ich in Frankfurt, habe einen Langstreckentest quasi gemacht. Letztens hatten wir den Q7 und jetzt den A5 auf der Fahrveranstaltung. Da habe ich so ein bisschen Familienaspekte mit reingenommen. Dann hat er einen Quattro, das ist nochmal was anderes. Jetzt haben wir den Golf da, den fahre ich tatsächlich einfach als Alltagsauto. Einfach so, um für uns auch herauszufinden, wie funktioniert der Plug-in, wie gut, wie schlecht. Und wenn dann einer einen Kommentar schreibt bei einem ID3-Video, dann nehme ich lieber den Golf 8 Plug-in, dann kann ich mit meiner Erfahrung sagen, nee, warte mal, ich hatte den 2 Wochen, ich hatte das und das. Vielleicht ist für dich gar nicht das die richtige Idee, weil der hat das und das Thema. Oder, ja, mit dem Fahrprofil verstehe ich das voll und ganz, gehe zum Golf 8 und nimm dann vielleicht die nächste Generation, wenn der ID3 nicht mehr ID3 heißt, sondern Golf, nimm halt dann den, weil der ist dann elektrisch und dann passt es für dich. Und das ist ja so eine Mischung aus, wir lernen was für uns, wir geben den Leuten, die sich informieren, nochmal einen zusätzlichen Aspekt, nicht nur diese Verbrenner-Thematik. Und deswegen finde ich das gar nicht so schlimm, dass die Videos jetzt nicht ultra gut performen. Klar, wir sind immer zahlengetrieben und wir ärgern uns immer, wenn Zahlen nicht gut laufen. Und ich habe, während wir hier reden, habe ich das Studio im Hintergrund offen, weil ich gucken wollte, wie das Video heute läuft. Also das ist, wir sind ja immer zahlenversessen und wollen immer gucken, dass wir ja natürlich auch die Fahrzeuge, die wir haben, die sollen ja auch gesehen werden und da steckt ja Arbeit und Zeit drin. Und dann ärgert es einen natürlich, wenn das Video nicht so performt, wie es könnte. Aber in erster Linie sind diese Plug-in-Themen einfach nur educational Content für uns selber und eine Art Wissenschaftserweiterung. Und das finde ich halt so wertvoll.
Nee, das ist genau. Das ist, wie gesagt, auch eine Investition für die Zuschauer, für uns von unserer Seite aus. Und das ist richtig und das ist gut so. So, bevor ich es aber vergesse, Thema TikTok.
Ja, genau.
Da habe ich nämlich auch einen Short, da habe ich ein Kurzvideo hochgeladen.
Ah, hast du was gemacht dazu?
Ja, genau. Nee, nicht auf zum Hybriden, sondern TikTok. Zum Thema 30 Cent Laden bei McDonald's in Frankreich.
Ich dachte, du hast zum TikTok-Thema ein TikTok gemacht. Jetzt war ich ganz verwirrt.
Nein. Und ich habe das mal einfach so hochgeladen. Ey, Bruder, 120.000 Aufrufe jetzt in 48 Stunden. Ja, in 48.000 Stunden. Ja, genau. Aber auf einmal kriege ich Nachrichten. Hey, Tarik, Du bist auf TikTok schon unterwegs, jemand benutzt deinen Namen und jemand benutzt deine Bilder und deine Videos und der kopiert die dahin und er nennt sich auch so. Ich so, was? Kann doch nicht sein. Ich direkt reingegangen, ups, okay, das war vorgestern oder so, hab mir das mal genau angeschaut. Und sobald ich morgen in Deutschland bin, beziehungsweise übermorgen, zack, bin ich schon beim Anwalt und mal gucken, was er da machen kann, weil Bildrechte, geistiges Eigentum, Urheberrechtsverletzung, er nimmt komplett meine Aufnahmen von YouTube, ja, von Nas und mir, unsere Reisevideos und setzt die einfach rein, ey. Das ist ja so dreist.
Kann ich dir erzählen, habe ich auch seit einigen Monaten so einen Account und ich sehe den selbst nicht mal. Krass. Mir hat der Ecki von Asphalt Art hat mir einen Link geschickt, irgendwann mal so auf Instagram, so hey, nur dass du es weißt, schau mal, habe ich gerade durch Zufall auf TikTok gesehen. Ich klicke drauf und sehe nichts. Ich so, hä, was hast du mir geschickt? Und dann hat er mir ein Screenshot geschickt und dann habe ich Sarah geschickt, die jetzt mit ihrem TikTok-Account geöffnet und dann konnten wir sehen, es gibt da noch auch einen Kanal, der meinen Content nimmt und ähnliche Namen, die ganz viele andere Content nehmen, die zerstückeln die langen YouTube-Videos in einzelne Kapitel, machen dann sowas wie Teil 1, Teil 5 und du bist quasi so, du versuchst dann so die anderen Teile noch zu schauen und die haben da 10.000 Abonnenten einfach mit unserem Inhalt. Ich konnte nichts machen. Ja. Wir haben dann über Sarahs Account versucht, den zu sperren. Das ging nicht. Wir haben Urheberrechtsthemen eingereicht. Sarah hat das alles ausgefüllt. Überhaupt nichts passiert von TikTok. Deswegen, ich habe keine Ahnung. Ich habe es jetzt nicht für nötig gehalten, zum Anwalt zu gehen, weil ich mir dachte, den Stress und den Zeitaufwand, der da dahinter ist, in unserem Arbeitsalltag muss nicht unbedingt sein. Aber ich finde es vollkommen nachvollziehbar. Und ich finde es eine absolute Frechheit. Auf YouTube kriegst du das ja zum Glück transparent gezeigt. Ich weiß nicht, ob du das schon mal hattest.
Genau.
Du hast auf YouTube so einen Copyright-Bereich, da siehst du Inhalte, die analog zu deinen Inhalten sind, auch beispielsweise, wenn jemand in einem Livestream auf dich reagiert oder wenn jemand Videosequenzen aus deinem Video nimmt, dann hast du als Creator die Möglichkeit, darauf einzugehen. Da wird dann zum Beispiel auch gezeigt, hier, ich hatte das mal, da hat einer in einem Livestream auf mein Cybertruck-Video damals reagiert und hat quasi darüber geredet, weil ich den ja damals als erster hatte. Und dann wurde mir angezeigt, hey, 20% von dem Livestream sind Inhalte von dir. Und dann könnte ich quasi sagen, okay, bitte dieses Video löschen oder zumindest die Inhalte daraus. Man hat da schon relativ viele Freiheiten. Auf TikTok, da wird mal wieder die Plattform allen Klischees gerecht, gibt es überhaupt keine Möglichkeiten.
Furchtbar. Da merkst du auch, wie schlecht diese App eigentlich geschäftlich geführt wird, ja, da bist du auf YouTube auf ganz, ganz anderer sicheren Seite, auf einer ganz anderen Schiene. Und oder Instagram zum Beispiel, du hast auch da ganz andere Möglichkeiten. Du kannst dich verifizieren und bla bla bla, ne? Aber TikTok ist meiner Meinung nach irgendwie total so Open Source.
Ja, es ist so ein schwarzes Loch, wo jeder irgendwas reinhaut, ja, und dann passiert ja halt was oder krass, es passiert nichts. Und du furchtbar bist aber als der vom furchtbar ursprünglichen Content bist du der Blöde. Und man sieht es ja, also wenn du auf, manchmal verirre ich mich auf TikTok, wenn ich was hochlade und dann lädt mein Video hoch und währenddessen musst du ja in der App bleiben und dann scrolle ich da so ein bisschen durch. Furchtbar. Da ist ja auch so viel von alten Fernsehsendungen, die einfach gerippt werden und auch mit ähnlichen Accounts dann geteilt werden. So viel Müll-Content, furchtbar, wo einfach null eigene furchtbar Schöpfungskraft dahinter ist, ist einfach schrecklich. Und jeder von euch, also alle, die hier zuhören, wenn ihr auf den Plattformen unterwegs seid und ihr seht Content, der scheinbar von wem anders ist, egal ob es jetzt von uns ist oder von anderen Leuten, wenn ihr das seht und ihr merkt, hey, warte mal, den Account, der heißt doch anders als der Content, der da gezeigt wird, meldet es einfach. Das kostet euch keinen Aufwand, das sind 2 Klicks, ihr müsst einfach nur sagen, Urheberrechtsverstoß. Und wenn viele das melden, dann ist TikTok irgendwann im Zugzwang oder auch andere Plattformen, aber wenn es keiner macht und man einfach denkt, ach ja, schön, scroll ich weiter. Man hat ja mittlerweile echt so eine geringe Aufmerksamkeitsspanne, dass es einfach durchfließt und das ist halt so schade. Also es ist wirklich ärgerlich. Und überleg mal, 10.000 Abonnenten auf TikTok. Ich habe, glaube ich, 1.000 oder so. Also weißt du, es ist so weit weg von, man hat da selber Erfolg und dann kommt irgendjemand, klaut dein Zeug und fährt. Genau. Das ist so dumm.
Genau. Aber auch schlechte Werbung ist gute Werbung. Warum? Wenn die da sehen, Jonas, hey, ich guck mir den mal auf YouTube an, dann landet der bei dir.
Ja. Zumindest. So die Hoffnung. Ja, ich habe vorhin noch was angeschaut, Tarek. Wir hatten es ja letztens von Apple CarPlay Ultra. Da habe ich ja einen Monolog gehalten, den du nicht gehört hast, weil du schlechte Verbindung hattest. Du wolltest nur nicht zuhören.
Hau ab.
Und jetzt habe ich vorhin die Developer Conference von Apple kurz angehört. Und da kamen so 1-2 Infos noch zu CarPlay Ultra. Zum einen, wir haben damals gesagt, wir sind uns nicht sicher, ob das nicht ein vollwertiges Betriebssystem ist oder was integriertes. Es ist analog zu Android Auto oder Apple CarPlay, also es wird nur drüber gelegt über das bestehende Betriebssystem. Wenn du dann mit einem iPhone einsteigst, das heißt, wenn du halt jetzt ohne Handy fährst oder wenn du ein Android-Gerät hast, ist die Oberfläche trotzdem weiterhin vom Hersteller selbst. Außerdem wurde da gezeigt, dass du eben viele Integrationen hast. Das Layout wurde jetzt nochmal geändert, aber gerade dieses, dass es nur drüber gelegt wird, fand ich ganz spannend, weil es bedeutet, du steigst in das Auto ein, ohne dein iPhone, dann hast du ein komplett anderes Layout, als wenn du mit iPhone einsteigst, weil dann kommen diese Apple-Überblendungen. Also ist schon spannend, in was für eine Richtung man sich da bewegt. Aber auf dieser WWDC wurde noch was announced, das fand ich ganz spannend. Der digitale Schlüssel, den man jetzt von Audi kennt, von Kia, von anderen, der soll auch auf Porsche kommen. Also waren noch ein paar andere Hersteller mit aufgelistet, aber Apple hat gesagt, kommt jetzt auch neuerdings bei Porsche. Schauen wir mal, für welche Fahrzeuge dann. Kann natürlich auch einfach der Macan sein, weil der jetzt auf der PPE steht und da haben die das im Portfolio. Aber vielleicht ja dann auch Taycan oder so. Fand ich ganz interessant, dass das da jetzt bewusst extra auch noch mit genannt wurde.
Apropos Macan, Jonas, warst du das letztens, der gesagt hat, die wollen den Macan auch als Verbrenner bringen?
Ja, ich hatte es gelesen.
Warte mal.
Nee, es war, also ich habe es auf jeden Fall auch irgendwo gelesen, dass es hieß, sie aufgrund der schlechten, es wurde ja auch schon mal überlegt, ob der Taycan nicht auch Verbrenner werden kann. Also aufgrund der schlechten Verkaufszahlen vom Elektro-Macan hatte man überlegt, die Plattform nochmal umzumünzen. Ich meine, das ist ja im Endeffekt auch das Phänomen, was der CLA jetzt heimgesucht hat, dass der ja auch ursprünglich als rein elektrischer gedacht war und dann haben sie da jetzt irgendwie noch so einen China-Motorblock draufgeschnallt.
Auf den CLA bin ich sehr gespannt.
Ich auch.
Sehr gespannt.
Ich auch. Ich habe gesehen, dass einige Kollegen jetzt bei BMW waren für die neue Klasse. Da bin ich gespannt, wann da was rauskommt. Ich freue mich schon sehr, da die finalen technischen Daten zu hören. Der iX3-Nachfolger steht ja dann auf der neue Klasse-Plattform.
Der neue Dreier.
Der aber
auch
erst,
voll elektrisch kommen
erst
wird.
Aber Ersteinsatz ist halt im iX3 und da wird man dann halt die technischen Daten hören. Das wird halt das Spannende. Finde ich so ironisch also irgendwie, dass man nicht den Dreier bringt, weil ja diese ganzen Konzeptautos, weißt auch dieses hier Heart of Joy und sowas von BMW, alles mit diesem Dreier-Design. Und also das ist die neue Klasse, ein weiteres SUV.
Ich hoffe aber, ja Mann, du sagst es. Ich hoffe aber, dass BMW... ich glaube, die werden auch mit der neuen Plattform auch Verbrenner und Elektro parallel bauen, oder? Also die Karosserie.
Ich dachte, dass neue Plattform, neue Klasse nur Elektroplattform sein soll.
Okay.
Genau, deswegen gibt es ja auch den X3 zum Beispiel. Es gibt ja vom X3 schon einen Facelift für den Verbrenner, aber dieses neue Design gibt es ja noch nicht für den Elektro, weil der ja dann auf neue Klasse steht. Und das ist da der Unterschied. Also ich glaube, die fahren dann der Zwei-Plattform-Strategie.
Ich bin auch gespannt. Wir haben ja die ersten Bilder gesehen vom Cockpit, ne? Alles so schräg.
Ja, das wird spannend.
So Lenkrad schräg. Also,
das hieß ja auch, dass es dann per Update in die anderen Autos kommt. Also, dass du dann quasi mit den Facelifts, auch wenn die jetzt optisch dann noch die alten Modelle sind, aber dass die dann auch irgendwann die neuen Software-Generationen oder auch Hardware-Generationen für Multimedia und so weiter bekommen. Das wird echt sehr spannend.
Okay. Hattest du noch was?
Ich gucke gerade durch. Nein, eigentlich. Das Einzige noch, A5 wollte ich ganz kurz ansprechen, ist vorhin durchgerutscht beim Plug-in-Hybrid-Thema. Du hast dich ja dem verwehrt, aus dem Grund, dass der keinen DC-Anschluss hat. Ich war sehr verwirrt, warum jetzt der A5 auf einmal darauf, also auf einen DC-Ladeanschluss verzichtet, weil du hattest ja erst noch den A3 als Plug-in im Test und der hatte ja den DC-Port. Das liegt daran, dass der ja auf dem MQB Evo, also auf der neuen Generation vom MQB steht, dem modularen Querbaukasten vom Volkswagen-Konzern. Der A5 wiederum steht auf dem PPC, das ist der Premium Plattform Combustion, also die Verbrennerplattform vom PPE, so das Pendant dazu, auch wie bei BMW dann, du hast halt diese zwei Strategien und da ist es so, dass der plattformtechnisch ja nicht auf die MQB-Plattform und auch die Technik nicht zurückgreifen kann. Das heißt, du konntest gar nicht aus dem A3 den Antriebsstrang nehmen und in den A5 packen, sondern du brauchtest was Eigenes. Und da hat sich Audi nach eigener Aussage aus Kostengründen entschieden, nur einen 11 kW AC-Charger zu nehmen. Und da muss ich schon sagen, also wenn ich es mir in einem A3 leisten kann, einen DC-Charger serienmäßig zu verbauen, gibt es keinen Grund für mich in einem A5 das nicht zu machen. Also egal wo du bist, weil der A5, der startet als Plug-in irgendwie bei über 60.000 €, mein Testwagen hat irgendwie über 80.000 € Preis. Und hatte noch manuelle Sitze. Also weißt du, da ist noch Luft nach oben. Und dann hast du da aber irgendwie nur einen AC-Ladeanschluss. Und ja, die haben Fallstudien gemacht. Die haben gesagt, die haben Nutzerbefragungen gemacht. Der Plug-in-Käufer, der anscheinend den A5 kauft, will nicht DC laden, von mir aus. Aber vielleicht weiß er einfach noch nicht, was er will.
Eben, weil seit wann gibt es denn Hybride mit DC? Eben, Mann. Und ich hatte letztens den Rafale von Renault. Plug-in-Hybrid, auch leider nur mit AC. Und noch nicht mal dreiphasig. Und das ist das Mordsargument, Gegenargument für das Auto gewesen. Denn sonst ist das ein Top-Fahrzeug gewesen, was unheimlich viel Spaß gemacht hat mit Allradlenkung und was weiß ich, 22, 21 Kilowattstunden Akkukapazität. Also Hinterradlenkung hatte
der. Echt? Im Rafale?
Ja,
hör auf.
Warte mal, oder war das ein anderes Auto? Nein, warte, war das ein anderes Auto, was ich hatte letztens? Kann auch sein, dass ich durcheinander komme. Ich hatte letztens so ein Auto. Ist egal, sorry, ist egal. Auf jeden Fall hatte, aber der hat nicht nur super ausgesehen, der hat sich nicht nur super fahren lassen, der war auch einigermaßen effizient. Das Video kommt übrigens bald, aber mein allergrößter Kritikpunkt, wie kann Renault, der eigentlich jetzt mit den neuen Modellen so innovativ daherkommt, mit tollen E-Modellen, mit Google-System und Ladeplanung, alles top und bla bla bla, Software scheint zu sitzen. Wie können die es so versauen, da einen einphasigen AC-Lader hinzubauen oder zweiphasigen und keinen DC-Lader? Ey, das Auto kommt dann nur für Leute in Frage, so wie der A5 auch, die zu Hause laden können. Jeder, alle anderen, die zu Hause keine Lademöglichkeit haben, Finger weg von Hybriden, die keinen DC-Anschluss haben. Hybride, die einen DC-Anschluss haben, so wie der A3, so wie die Cupra-Modelle und Volkswagen, der Golf, was du vor der Tür hast, oder der Terramar, den ich letztens hatte, wo das Video bald folgt, die eignen sich sogar teilweise wirklich für Leute wie mich, die zu Hause zwar nicht laden können, aber in der Umgebung viele DC-Charger haben, wie zum Beispiel beim Aldi, Penny, Rewe, McDonalds und Bauhaus, Obi, was weiß ich wo. Und da kann man immer wieder mal zwischen nachladen. Also deswegen ein Audi, einen riesen Daumen nach unten für den A5, denn der A5 ist ja eigentlich der Nachfolger vom A4, was jeder kennt. Das ist ein Volumenmodell gewesen und unverzeihlich hier von Elektrobeis aus Köln, fetter Daumen nach unten. Deswegen wollte ich ihn auch nicht testen an dem Tag. Geht nicht, Mann. Auch also wenn er dreiphasig kann.
Ich habe gerade parallel nochmal geschaut. Der Rafael hat tatsächlich eine Hinterachslenkung. Krass, da bin ich überrascht.
Siehst du?
Verrückt.
Danke, Bruder. Danke, dass du sofort nachgeschaut hast. Check für Taktik.
Da sparen wir uns 4 Kommentare. Nee, aber genau. das also ich habe wirklich das Gefühl, und das ist jetzt so ein bisschen plakativ, aber ich glaube, jeder, der einen Plug-in-Hybrid rausbringt ohne DC-Charging dieses Jahr, der weiß, dass das der Auto verliert. Nicht geladen wird. Nein, nein, der weiß einfach, dass das Auto nicht geladen wird und dass es dann nur um die Versteuerung geht.
Ja.
Und dann,
ja.
ist dir das auch bewusst. Dann kann man ihnen nur raten, den Motor bitte auch so auszulegen, dass das Auto wenigstens auch ohne Akku einen geringen Verbrauch hat, weil sonst wäre es halt kontraproduktiv. Aber ja, das kann ich mir nicht erklären. Also es ist wirklich, es ist schade, gelinde gesagt.
Ja, absolut. Absolut schade. Gerade Audi, dass sie sich so, und ich wünsche mir sofort, hallo BMW, hallo, Mercedes macht das ja schon, ne? Mercedes macht das schon seit 2-3 Jahren. Land Rover macht das. Genau.
Land Rover war der erste, die damit laden. Angefangen haben. Und da habe ich mich noch, ich weiß, ein Szenario, wo ich mit Sarah irgendwo war, und dann fährt ein Land Rover neben uns. Ich dachte, oh, jetzt blockiert er die Ladesäule. Dann steckt er ein Dezipol an. Ich habe mich echt lange drüber echauffiert, wo ich mir dachte, muss das sein und nicht. Mittlerweile durch das Learning, wie vorhin gesagt, ein anderes Standing dazu.
Geht mir genauso.
Aber damals dachte ich echt, jetzt blockiert er die Säule. Nee, wenn der nach einer halben Stunde weg ist, von mir aus. Aber die hatten es echt schon lang, Mercedes auch. Aber gerade bei Audi, wenn du halt im unteren Segment aufgrund der anderen Plattform, da muss doch irgendeiner in der Entwicklung mal geschaut haben, hey, wie ist eigentlich Plug-in-Hybrid bei uns in anderen Modellen? Dann werden die gesehen haben, ah ja, okay, was haben wir? Wir haben den Q7, der steht noch auf einer älteren Plattform, der hat nur AC-Laden, okay. Was haben wir noch? Ah, der A3, schauen wir mal den an. Warte mal, der A3 hat DC-Laden, jetzt bringen wir einen A5. Also das erschließt sich mir einfach nicht. Und das finde ich schade und vielleicht sieht man solche Sachen auch mal bei anderen Herstellern. Jetzt trifft es halt gerade Audi. Sorry, dass wir da, wir und damit meine ich vor allem dich, loben ja Audi genug hier im Podcast, da kann man auch mal was Negatives sagen.
Genau. Man kann auch mal die zusammenscheißen, denn loben tun wir die genug und, und deswegen geht gar nicht, Mann. Ich wünsche mir sofort, dass die Verantwortlichen da nochmal drüber nachdenken und wie du schon sagtest. Zurückdrehen. Nein, aber
die sollen sich öffentlich bei Tarek entschuldigen.
Sprit 5 Mark.
Die sollen sich öffentlich bei Tarek dafür entschuldigen, dass das passiert ist.
Ja, Mann, weil der A5 sieht so geil aus. Ich finde den so schön. Du bist den ja gefahren. Der fährt sich doch bestimmt gut, oder?
Der fährt sich gut. Der dreht genauso hoch wie die anderen Plug-in-Hybride im VW-Konzern. Das ist immer ein bisschen ärgerlich. Der verbraucht auch relativ viel. Also es ist immer so ein, ich habe ihn jetzt nicht lang gehabt. Wir werden noch mal andere testen können, aber auch der Q7, den wir hatten, der hat einfach einen relativ hohen Verbrauch gehabt. Vor allem auch den, so wenn du das kombinierst, du, keine Ahnung, du verbrauchst so 7 Liter auf der Autobahn plus 10 Kilowattstunden im Schnitt. Das ist einfach extrem viel Energie, was du fürs Vorankommen verbrauchst. Weißt du, wenn du jetzt Autobahn bei 150 fährst.
Ist das so
fährst?
Gewesen? Echt? Bei mir war das bist du sicher, Jonas? Weißt du, warum ich frage? Mhm. Weil ich hatte ja sogar den California Ocean als E-Hybrid.
Ja,
ne?
Ja, aber du fährst ja immer nur mit 100 über die Autobahn, Tarek.
Ja, und? Also auch bei 130 km/h Tempomat, da lag mein Verbrauch bei 6,5 Liter Sprit und 3,8 Kilowattstunden auf 100 Kilometern. Deswegen, also wenn du jetzt
Cupra,
160, 170
Cupra,
fährst.
Cupra Leon auf die Langstrecke mit 150 angepeilt, ein, zwei Mal ein bisschen schneller, oft aber auch verkehrsbedingt drunter, lag ich bei roundabout 7 Liter plus, ich glaube, nochmal 7 Kilowattstunden. Oh nee, ich glaube 7 Liter und 5 Kilowattstunden, irgendwie so.
Ja, okay, das passt doch. Das ist okay.
Nein, 7 Liter ist voll viel. 7 Liter ist echt viel Benzin.
Meinst du?
Auf Langstrecke? So ein Verbrennungsmotor Autobahn? Ist ja gerade da Spaß. Also gerade obenrum ist ja, also bei höheren Geschwindigkeiten ist ja das Peak von dem Verbrennungsmotor. Und wenn du 5 Kilowattstunden, so es gab ja mal diese Faustregel, eine Kilowattstunde ist ungefähr ein Liter Kraftstoff. Brauchst du gar nicht anfangen zu rechnen dabei. Eine Kilowattstunde ist ein 10 Liter Kraftstoff. So rum hat man oft gerechnet. Das war ganz wild.
Ja, aber, ja, naja, egal, komm. Ich denke, das reicht für heute.
Ich würde auch sagen, Tarek.
Wir haben jetzt 10:55 nachts 51 Minuten aufgenommen. Ich hoffe, dass meine Aufnahme...
Oh ja, ich höre es mir gar nicht heute an. Ich höre einfach morgen erst rein. Das ist in Ordnung.
Genau, absolut in Ordnung. Ja, Bruder, ansonsten...
Danke an alle, die sich das angetan haben.
Genau. Ja, genau. Und diejenigen, die bis zum Schluss dranbleiben, das sind die treuesten immer. Ne? Hör mal, euch einen ganz fettes Dankeschön hier, vom ganzen Herzen, ehrlich.
Von mir auch. Und dir, Tarek, morgen viel Spaß beim DS8.
Ja, absolut. Da freue ich mich auch sehr drauf. Ich werde übrigens...
Eine Geschichte musst du noch erzählen. Letzte Woche, wir sitzen bei Audi beim Abendessen. Ich habe mich dann noch nach dem Podcast breitschlagen lassen, dass ich mit da bleibe zum Essen. Und dann erzählen wir noch so und Tarek meint so, ja, und morgen, da fahren wir vielleicht dann zum Ingolstadt Village oder noch nach Wertheim. Und nächsten Tag, ich mache mein Handy auf, Tarek eine Story früh um 9 auf dem Weg nach Rüsselsheim.
In Rüsselsheim.
Was zum Henker macht der in Rüsselsheim? Und dann schreibe ich ihm und dann sagt Tarek zu mir, jetzt darfst du.
Ich hatte total vergessen, dass ich in Rüsselsheim eine Fahrveranstaltung hatte, beziehungsweise eine staatliche Präsentation. Ich bin morgens aufgewacht, ich so, Nas, steh auf. Wir müssen in 3 Stunden in Rüsselsheim sein, von Ingolstadt. Aber wir haben es geschafft, haben alles im Kasten, das Video kommt bald. Wir durften nämlich den neuen DS Nummer 4, E-Tons oder wie auch immer, voll elektrisch vorstellen. Der hat jetzt übrigens ein bisschen mehr Akku. Okay. Die Small-Plattform von Stellantis, die haben jetzt 58 Kilowattstunden nutzbare Kapazität. Das finde ich gut.
Die steigern sich immer so schüppchenweise, ne? So von 50 genau. auf 51 auf 8.
Genau. Ja, aber beim ID3 haben wir alle gesehen, dass 58 Kilowattstunden gar nicht
mal so übel
sind. Ist
vollkommen ausreichend für die Größe von Auto. Also ID3 reicht 58.
Für viele.
Punkt, für die
meisten. Für viele. Deswegen, ja. Und beim DS Nummer 4 wird das gut aussehen. Und morgen haben wir halt die DS, das ist die Königin. Die Göttin. DS heißt ja auf Französisch oder soll auf Französisch die Göttin heißen. Deswegen dieses Wortspiel DS. Buchstabe, spricht sich halt die Göttin aus auf Französisch.
Göttin Nummer 4, Göttin Nummer 8 und so weiter.
Ja, genau. Und morgen, wir wurden gefragt, ob wir Frontantrieb oder Allradantrieb haben wollen. Ich habe gesagt, Allradantrieb, auch wenn der Verbrauch jetzt ein bisschen höher sein wird, aber der ist ja dann deutlich agiler und wie auch immer. Wir werden ja hier schöne kurvige Straßen haben. Mhm. Da gucken wir uns den mal an.
Der ist auch ganz cool, auf der Fahrveranstaltung Allrad zu nehmen, um dann später auf der bei einem Alltagstest oder Langstreckentest dann mit einem Front- oder reinen Heckantrieb dann eben noch herumspielen zu können. Also finde ich auch mal ganz clever, dass man die Performance so bei diesem kurzen ersten Eindruck, wo du eh nichts über den Verbrauch sagen kannst, einfach mal zu spüren, was kann das Auto und dann später wirklich auf den Verbrauch einzugehen.
Genau.
So. Tarek, damit, schön war's. Habt einen schönen Abend, sag nassen lieben Gruß.
War super, war schön dich zu sehen.
Und genießt
auch, liebe
noch
Grüße zu Hause.
Die Schweiz und Frankreich und wo er sonst noch durchfahrt.
Ja, morgen, wie gesagt, morgen sind wir noch in der Nähe von Genf und dann am Mittwochmorgen ab Richtung Gölle. Es erwartet genug Arbeit zu Hause.
Sehr gut.
Ja, ihr Lieben, danke und bis nächste Woche.
Bis denn, ciao.
Und ich schuftete Tage und Nächte vor meinen Augen nur ein Ziel. Den Führerschein möchte ich haben und dafür war mir nicht zu viel. Und nun bin ich einer dieser Kerle, die ihr Leben leben auf nem Trück. Etwas Schönes kann es nicht geben, auf der Autobahn fand ich mein Glück. Schule ist nicht schön, dachte ich mir dabei, Autofahren ist viel besser. Ein Fahrer ist so frei wie ein Vogel so frei und sie nennen mich Kilometerfresser. 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 Kilometerfresser, Kilometerfresser.